TMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Einem Podcast mit dem Untertitel Frauengesundheit, dem sollte ich natürlich eine ganze Folge zum Thema Hormone und Zyklus widmen. Und deshalb geht's hier heute darum, um die verschiedenen Hormone, die uns jeden Monat ein strahlendes Hautbild und Selbstbewusstsein schenken und uns natürlich auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereiten, die auf der anderen Seite aber auch für Stimmungsschwankungen sorgen, für Magenkrämpfe und Kopfschmerzen. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von PMS, Podcasting My Sanity. Bevor wir gleich einsteigen, möchte ich mich aber noch einmal kurz bei euch vorstellen. Wie gesagt, ich heiße Shu und bin Gründerin und CEO von Her One. Dort beschäftige ich mich täglich mit der Gesundheit und mit dem Wohlbefinden von Frauen und versuche beides mit den richtigen Nährstoffen optimal zu unterstützen. Und genau deswegen liegt mir dieser Podcast so sehr am Herzen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Was Hormone überhaupt sind, was sie alles können und wie sie uns unser Leben lang beeinflussen, von der ersten Blutung bis zur Menopause, all das erklärt mir gleich Dr. Johanna Heinrich. Sie ist zum einen Frauenärztin mit der Spezialisierung Geburtshilfe am Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Österreich. Zum anderen hat sie eine Kinderwunsch- und Schwangerschaftsberatung gegründet. Die heißt Glücklich Schwanger. Hier hilft sie Frauen und jungen Paaren dabei, schneller und vor allem mit mehr Leichtigkeit schwanger zu werden. Und auch, dass wenn sie schwanger sind, diese Schwangerschaft gesund, glücklich und sicher erleben. Neben diesen ganzen Auswirkungen von Hormonen hat mich aber auch interessiert, inwieweit der Zyklus eigentlich vererbt wird. Also wie viel ich vielleicht von meiner Mutter oder meiner Oma mitbekommen habe. Und ich wollte von ihr wissen, was die Veränderung des Lebensstils für Menstruationsbeschwerden bewirkt. Also zum Beispiel Sport machen, sich ausgewogen ernähren und keinen Alkohol trinken. Spoiler, ganz viel. Das hat mich nicht allzu viel verwundert. Dafür aber umso mehr eine Angabe von Johanna darüber, wie viele Frauen denn eigentlich einen ganz regelmäßigen Zyklus haben. Ich fand es echt spannend, mit Johanna über das Thema zu sprechen, weil ich ihr angemerkt habe, wie viel ihr daran liegt, Frauen zu helfen und auch generell für eine breite Aufklärung zu sorgen. Aber ich will euch auch nicht zu viel vorwegnehmen. Hört einfach selbst rein. Hallo Johanna, schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast. Kannst du einmal zum Einstieg ganz vereinfacht erklären, was denn der Menstruationszyklus ist und welche Phasen es gibt?
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich würde ich versuchen, es sehr einfach zu halten, weil man kann natürlich wahnsinnig tief da einsteigen. Aber ich glaube, die Zuhörer wollen ja vor allem etwas Gebräuchliches für den Alltag. Deswegen versuche ich es möglichst einfach runterzubrechen. Grundsätzlich kann man sagen, ja, der Menstruationszyklus hat verschiedene Phasen. Der ganze Zyklus beginnt jedes Mal mit einer Blutung. Das heißt, der erste Tag der Regelblutung ist auch immer Tag 1 des Zykluses. So eine Regelblutung dauert in der Regel 4 bis 5 Tage. Das ist eine normale Blutung. Und dann beginnt die Follikelphase oder auch Aufbauphase. Das heißt, dort sind vor allem Hormone aktiv, die dafür sorgen, dass die Eizellen heranreifen und dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. An diese Aufbauphase grenzt dann der Eisprung. Das heißt, dort wird ein Hormon ausgeschüttet, das ist das LH, was dafür sorgt, dass eben der Eisprung stattfindet. Und an den Eisprung heran schließt sich dann die Sekretionsphase. Das ist genau die Phase, wo die Gebärmutterschleimhaut erhalten bleibt, aufgebaut wird. Das ist der Zeitraum, wo vor allem das Progesteron das relevante Hormon ist. Und da entscheidet es sich natürlich ganz extrem, hat tatsächlich ein Eisprung stattgefunden? Und wenn ja, ist dieses Ei, was dann eben gesprungen ist, auch befruchtet worden? Das entscheidet nämlich dann darüber, ob entweder die befruchtete Eizelle sich in die Gebärmutterschleimhaut einnistet und dort dann eben verbleibt, oder wenn eben keine Befruchtung stattgefunden hat, dann würde die Gebärmutterschleimhaut wieder abgebaut werden, indem das Progesteron abfällt, und dann beginnt der Zyklus wieder von neuem.
Mhm. Und jetzt spielen ja einige Hormone eine Rolle. Kannst du noch einmal deren Schlüsselrolle erklären und wie sie den weiblichen Körper bzw. den Zyklus beeinflussen?
Tatsächlich gibt es einige Hormone, die eine Relevanz haben. Ich benenne jetzt hier die wesentlichen. Zu Beginn ist es in der Aufbauphase vor allem das FSH. FSH steht für follikelstimulierendes Hormon. Und das sorgt eben dafür, dass die Follikel, das sind die Eibläschen, also Follikel ist der medizinische Name für Eibläschen, darin befindet sich die Eizelle, dass diese eben heranreift. Das ist das FSH. Und genauso in der Aufbauphase ist auch das Östrogen von einer hohen Relevanz. Das Östrogen sorgt nämlich dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut. Das sind die beiden wichtigen Hormone in der Aufbauphase. Und dann kommt das LH, das luteinisierende Hormon. Das steigt auf einmal ganz extrem an und löst somit einen Eisprung aus. Und dann in der letzten Phase des Zyklus ist es vor allem das Progesteron, hatte ich gerade schon angesprochen. Das ist das Hormon, was dafür sorgt, dass die Gebärmutterschleimhaut erhalten bleibt. Dafür sorgt, dass dann, wenn eben eine Eizelle sich befruchten hat lassen, dass die dann eben auch auf eine Schleimhaut trifft, die in der Lage ist, die befruchtete Eizelle eben gut zu versorgen. Das sind im Wesentlichen so die Schlüsselhormone. Und dann war deine Frage noch, inwiefern diese Hormone den Körper beeinflussen. Tatsächlich, und das kennen natürlich oder wahrscheinlich auch viele Frauen, fühlen wir uns so in der ersten Phase des Zykluses meistens besser. Da ist das Hautbild häufig besser, die Stimmung ist ein bisschen besser, wir fühlen uns schöner. Das macht das Östrogen. Östrogen macht uns einfach unglaublich schön. Östrogen sorgt für volles Haar, für schöne Haut. Und das Progesteron, das ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte. Das ist eher so ein Hormon, was vielleicht auch dafür sorgen kann, dass wir Brustspannen spüren, dass wir das Gefühl haben, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Wassereinlagerungen. Es kann auch mal zu Stimmungsschwankungen kommen. Viele Frauen kennen auch vielleicht den Effekt so in der Mitte des Zykluses und vielleicht auch so um die Beginn der Tage herum, dass man dann auch vielleicht mal Kopfschmerzen hat. Das ist so der Klassiker, dass Östrogen abfällt. Das macht diese Beschwerden. Und das sind die wesentlichen Dinge, die die Frauen häufig eben auch spüren.
Und wie kommt es, dass dann die Hormone Dinge wie eben diese Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, Heißhunger oder auch Hautprobleme verursachen?
Also vielleicht macht es da erst nochmal zu klären, was sind denn eigentlich Hormone? Hormone sind eben Botenstoffe, die die Aufgabe haben, eine Information zu einer Zelle zu bringen. Sie werden eben in unterschiedlichen Organen gebildet. Beginnend ist das immer im Gehirn. Da gibt es so eine Struktur, das nennt sich Hypothalamus. Und da werden die ersten Hormone ausgeschüttet. Dann wirken die auf eine andere Struktur, das nennt sich Hypophyse. Das sind komische Namen, die muss man sich nicht merken. Und da werden dann wieder Hormone ausgeschüttet, die dann zum Beispiel auf den Eierstock wirken. Und der schüttet dann wieder Hormone aus, die dann dafür sorgen, dass zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut. Und diese unterschiedlichen Hormone, die von den unterschiedlichen Drüsen gebildet werden, bekommen eine Aufgabe mit, was sie denn erfüllen sollen. Wie eben zum Beispiel, bau die Gebärmutterschleimhaut auf. Und je nachdem, welches Hormon aktiv ist und wie intensiv es aktiv ist, kann das eben Veränderungen im Körper machen.
Und heißt es dann, dass bestimmte Hormonimbalancen für Menstruationsbeschwerden sorgen?
Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, deswegen Imbalancen zu sagen. Aber was man eben durchaus sagen kann, ist, je nachdem, welches Hormon gerade aktiv ist, dass je nachdem auch, wie empfindsam man ist oder wie körperfühlig man ist, sich definitiv anders fühlt. Das, was ich gerade schon meinte, dass es gibt eben durchaus eine gewisse Anzahl an Frauen, die diesen Östrogenabfall im Sinne von Kopfschmerzen spüren oder dass sie auch in der zweiten Zyklushälfte spüren, ich fühle mich irgendwie aufgeschwemmter, ich habe irgendwie Brustspannen. Das ist eben typischerweise dieses Progesteron. Das heißt aber nicht, dass etwas in Inbalance geraten sein muss, dass irgendwelche Werte nicht in Ordnung sind. Sonst bedeutet vielleicht einfach, dass man ein ganz besonders intensives Körpergefühl hat.
Und gibt es da Heilmittel? Kann ich Hormone zu mir nehmen? Gibt es hormonstimulierende Substanzen?
Definitiv. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man immer erstmal schauen, gibt es einen Leidensdruck? Ne? Denn das, was ich gerade schon gesagt habe, ein gewisses Maß ist eben auch im Normalbereich. Ne? Man nimmt seinen Körper anders wahr. Und wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht, viele Frauen berichten ja auch über Schmerzen bei der Menstruation oder was ich gerade sagte, so dieser Kopfschmerz oder vielleicht auch Stimmungsschwanken, Brustspannen. Da muss man immer schauen, wie sehr belastet die Frau das? Und zum Beispiel, und das ist mir auch wichtig, hier einmal ganz klar zu sagen, wenn eine Frau Schmerzen bei der Menstruation empfindet und wirklich Schmerzen so sind, dass sie vielleicht nicht arbeiten gehen kann oder vermehrt Schmerzmittel einnehmen muss, das ist nicht normal. Da sollte man definitiv mal zum Frauenarzt gehen und schauen lassen, ob es da nicht eine Ursache für gibt. Das kann natürlich zum Beispiel so etwas sein wie eine Endometriose oder vielleicht auch eine Zyste am Eierstock. Da sollte man auf jeden Fall mal schauen. Deswegen grundsätzlich Veränderung am Körper wahrzunehmen, ist erstmal etwas, was im Rahmen des Zykluses normal sein kann. Schmerzen oder einen Leidensdruck, da Obacht und vielleicht zum Frauenarzt. Und jetzt hast du gefragt nach Heilmitteln. Kann man natürlich einmal so grundsätzlich so Basic-Sachen machen, wie wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen im Unterleib hat, dass da einem Wärme gut tut. Ne? Grundsätzlich ist auch Bewegung etwas, was häufig hilft, dass man sich besser fühlt, auch wenn es so um Kopfschmerzen geht. Vielleicht eher mal versuchen, an die frische Luft zu gehen, Spaziergang zu machen. Das sind natürlich Dinge, wo jede Frau für sich dann entscheiden muss, was hilft mir. Aber grundsätzlich sowas wie Bewegung, Wärme tut gut. Es gibt so natürliche Substanzen, naturheilkundliche Substanzen. Das ist zum Beispiel der Mönchspfeffer, den einige Frauen bei dem PMS, bei dem prämenstrualen Syndrom, so nennt man das ja, bei Menstruationsbeschwerden einnehmen. Der kann zum einen dafür sorgen, dass ein Zyklus regelmäßiger ist, aber auch, dass Beschwerden wie zum Beispiel Unterbauchschmerzen weniger sind oder auch Kopfschmerzen, einfach weil er so ein bisschen die Situation stabilisiert. Aber man darf hier jetzt auch nicht zu viel erwarten.
Du hattest ja schon Veränderungen des Lebensstils angesprochen, sowas wie Bewegung, Sport oder vielleicht auch Ernährung. Inwieweit können Hormone dadurch stärker, besser beeinflusst werden?
Also der Lebensstil ist etwas ganz Entscheidendes in unserem Leben und hat einen extremen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Dazu gehört natürlich die Ernährung, natürlich auch der Sport, die Bewegung, was ich gerade schon angesprochen habe, aber auch sowas wie Alkoholkonsum, Rauchen hat natürlich auch einen erheblichen Einfluss. Beispielsweise, wenn ich eben Alkohol konsumiere, habe ich automatisch natürlich mehr Kopfschmerzen. Es kann sogar auch sein, dass man den Eindruck hat, die Menstruation wird stärker, wenn man Alkohol getrunken hat, einfach weil Alkohol die Gefäße weitet. Das kann dann auch mal den Eindruck einer verstärkten Blutung machen. Ich glaube, das muss ich hier nicht sagen, dass sowas wie Alkohol trinken und rauchen nicht gesund, gesundheitsfördernd ist. Wenn es aber Richtung Sport geht, kann ich auch nur sagen, Sport ist immer gut. Und Sport muss jetzt gar nicht verstanden werden als irgendwelche Bootcamp-artigen Trainings, wo man sich total verausgabt, sondern das kann auch einfach die Bewegung sein. Also eher die Treppe nutzen statt den Lift, vielleicht mal irgendwie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder eine Bushaltestelle früher aussteigen, nochmal ein bisschen zügig spazieren zu gehen. Selbst das hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf unseren Zyklus tatsächlich. Gerade Frauen, die eher dazu neigen, übergewichtig zu sein, aber genauso eben auch Frauen, die eher dazu neigen, untergewichtig zu sein, profitieren extrem davon, wenn sie dafür sorgen, ein Gewicht im Normbereich zu haben. Weil der Zyklus dadurch stabiler wird, die Eisprünge sind regelmäßiger, auch das ist ganz besonders relevant, wenn man dann Kinderwunsch hat, kann eben auch schon dafür sorgen, dass man 5% Gewichtsverlust beispielsweise dafür sorgen, dass auf einmal wieder ein Eisprung stattfindet, der vorher nicht stattgefunden hat. Also ganz, ganz, ganz entscheidend. Und vielleicht noch ein Punkt zum Thema Ernährung. Da gibt es verschiedenste Arten von Studien, die da gemacht werden. Da sind auch viele gerade noch in der Mache. Aber auch gerade, wenn es um sowas geht wie Menstruationsbeschwerden, kann auch die Ernährung erheblichen Einfluss haben. Ich selber auch aus meiner täglichen Arbeit nehme das eben wahr, dass wenn Frauen den Fleischkonsum meiden und auch weniger Milchprodukte konsumieren und vor allem darauf achten, viel Obst und Gemüse zu essen, wertvolle Proteinquellen, also Eiweißquellen zu haben, wie zum Beispiel Linsen, Kichererbsen und insbesondere auch auf Industrieprodukte verzichten, dass die deutlich, deutlich weniger Beschwerden haben, einen regelmäßigeren Zyklus haben und auch tatsächlich regelmäßiger einen Eisprung.
Wird der Zyklus eigentlich vererbt oder wie kann das sein, dass das immer so unterschiedlich ist bei allen Frauen?
Also grundsätzlich ist es so, dass jede gesunde Frau ja einen Menstruationszyklus hat. Das ist jetzt also nicht etwas, was wir mit den Genen vererbt bekommen. Aber das, was man durchaus erkennt und auch da aufmerksam sein sollte, ist zum Beispiel, wann die erste Periode beginnt oder wann auch die letzte Periode ist, die Menopause. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Krankheitsbild, das ist die prämature ovarielle Insuffizienz. Das bedeutet, dass der Eierstock schon bereits frühzeitig nicht mehr so gut arbeitet. Und das ist zum Beispiel etwas, also dass die Frauen frühzeitiger in die Menopause kommen und dann auch nicht mehr fruchtbar sind. Und das ist zum Beispiel was, das wirklich vererbt werden kann. Das heißt also durchaus auch mal fragen, die Mama fragen, sag mal, wann bist denn du eigentlich in die Menopause gekommen? Und wenn die sagt, oh, das war schon ziemlich früh, da war ich 42, dann vielleicht auch mal ein bisschen aufmerksam sein, auch da vielleicht zum Frauenarzt gehen, um selber mal zu schauen, wie ist denn meine eigene Ovarreserve, also wie gut arbeitet denn mein Eierstock noch? Da kann man eben auch anhand von Hormonen das untersuchen lassen, um da eben auch nicht womöglich irgendwann in die Bredouille zu kommen, Spätkinder kriegen zu wollen und dann zu merken, oh, das klappt ja gar nicht mehr. Also ein gewisser Anteil, ja, kann tatsächlich vererbt werden.
Und gibt es Zahlen darüber, wie viele Frauen, sage ich mal, vielleicht einen regelmäßigen Zyklus haben versus einen unregelmäßigen?
Um die Frage zu beantworten, wäre es, glaube ich, einmal gut festzulegen, was ist denn überhaupt ein normaler Zyklus? Ne? Weil ganz, ganz viele Frauen kommen auch zu mir oder zu ihren Frauenärzten sagen, ich habe einen ganz unregelmäßigen Zyklus. Und gerade auch wenn es so um das Thema Kinderwunsch geht, sind Frauen natürlich ganz aufgeregt, wenn sie irgendwie merken, oh, ich habe mal 25 Tage, mal 29 Tage. Und dann denken sie, oh Gott, das klappt ja nicht, weil mein Zyklus so unregelmäßig ist. Grundsätzlich ist es so, dass man sagt, ein Zyklus, der zwischen 25 Tagen bis 35 Tagen ist, unauffällig ist. Also eine Frau, die einen eher kürzeren Zyklus hat und, sage ich mal, jetzt alle 25 Tage ihre Blutung wieder einsetzt, ist genauso gesund wie eine Frau, die ihren Zyklus alle 35 Tage bekommt. Wichtig ist, dass pro Frau, also pro individueller Frau, da nicht eine zu große Differenz ist. Alles, was plus minus 3 Tage ist, ist normal. Also wenn ich mal einen Zyklus habe mit 28 Tage, dann 29 Tage und dann vielleicht 30 Tage, ist das völlig unauffällig. Das gilt als gesund. Wir sind keine Maschinen, ne? Und auch da, es ist, glaube ich, wichtig, mal so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen. Wir alle wollen ja immer perfekt funktionieren. Also das ist normal. Deswegen die Frauen, die wirklich immer den genau 28 Tage, so wie man das bei Google liest, den Zyklus haben, das sind etwa ungefähr 3% aller Frauen. Also wow. Eine absolute Minderheit. Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, ist das Normale. Eine Frau, die immer genau am gleichen Tag einen Zyklus hat, das ist die absolute Rarität. Und ich habe dann tatsächlich nochmal geschaut und nach Studien geschaut, ob das untersucht worden ist. So genau konnte ich keine Angaben finden. Aber tatsächlich kann man sagen, so 20% der Frauen haben tatsächlich eher einen unregelmäßigen Zyklus.
Und wenn die Regelblutung ausbleibt, was passiert da im Körper?
Da muss man dann schauen, warum ist das so? Wir sagen dazu, wenn wirklich gar keine Periode entsteht, eine Amenorrhoe. Da muss man nochmal auch unterscheiden, kommt denn ab und an vielleicht doch nochmal eine Blutung? Das wäre dann eine sogenannte Oligomenorrhoe. Das wäre dann einfach nur die Zyklen, dass die extrem lang sind, ne? Vielleicht so von 60, 70 Tagen. Da muss man immer schauen, woher kommt das? Liegt das vielleicht an der Gebärmutterschleimhaut? Liegt da ein organisches Problem vor, ein anatomisches Problem oder vielleicht ein hormonelles Problem? Wurde vielleicht im Vorfeld mal operiert? Da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, warum es dazu kommen kann. Und das kann man so allgemein gar nicht sagen. Aber was ich sagen möchte, ist, wenn einem das auffällt, boah, mein Zyklus ist immer sehr, sehr lang, ist so der Klassiker dafür, das sogenannte PCO-Syndrom. Das ist so die häufigste hormonelle Erkrankung, die dafür sorgt, dass man eben sehr lange Zyklen hat.
Und was kann ich da tun, außer zum Arzt zu gehen?
Also grundsätzlich die Sachen, die wir vorhin angesprochen haben, ne, zu gucken, wie ist denn zum Beispiel mein Gewicht? Also Frauen, die eben sehr übergewichtig sind oder sehr untergewichtig, neigen dazu, eher einen sehr unregelmäßigen Zyklus, auch im Sinne von einem sehr langen Zyklus zu haben. Das wäre das eine, da zu gucken, Gewichtsregulation. Da sind wir wieder auch beim Thema Bewegung und Ernährung. Natürlich könnte man auch dann erstmal schauen nach Mönchspfeffer. Und grundsätzlich auch da gilt wieder, wie ist der Leidensdruck? eine Frau, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Kinderwunsch hat und die das einfach nicht so stört, die keine Schmerzen hat, keinen Leidensdruck, die muss das vielleicht nicht unbedingt abklären lassen. Wohingegen, wenn eine Frau jetzt zum Beispiel ein Kind möchte oder sagt, boah, mich nervt das, dass ich immer von meiner Periode dann irgendwie überrascht werde oder ich mache mir doch Sorgen, stimmt was mit mir nicht, die sollte natürlich einmal zum Frauenarzt gehen.
Mhm. Und in einer Schwangerschaft, wie verändert sich da der Hormonhaushalt und was hat das so für Auswirkungen auf den Körper?
Also Schwangerschaft ist natürlich dann die Besonderheit im Zyklus, ne? Eizelle ist gesprungen, wurde befruchtet und nistet sich dann in unserer schönen Gebärmutterschleimhaut ein, die wir vorher so herrlich durch das Östrogen aufgebaut haben. Mhm. Dadurch, dass die Eizelle gesprungen ist, bildet sich dann ein Gelbkörper. Das ist der Teil von dem Eibläschen, der zurückbleibt. Und dieser Gelbkörper bildet das Gelbkörperhormon, das ist das Progesteron. Und das sorgt dann dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut eben erhalten bleibt und nicht abgestoßen wird, so wie es sonst wäre, wenn es nicht zur Befruchtung gekommen wäre. Und man muss sagen, in der Schwangerschaft steigen extrem das Östrogen und aber auch das Progesteron. Und diese Hormone werden zu Anfang eher von dem Follikel, der zurückgeblieben ist, von dem Gelbkörper gebildet und im weiteren Verlauf dann eben von dem Mutterkuchen des Babys. Und diese Hormone, die sorgen dafür, insbesondere auch wieder das Östrogen, dass wir in der Schwangerschaft meistens sehr strahlen, dass wir volle Haare haben, dass wir gesunde Haut haben, dass das Hautbild sich verbessert. Das ist so der Klassiker in der Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft fallen diese Hormone dann wieder ab und dann sieht's anders aus. Da haben viele Frauen dann eben auch insbesondere auch mit Haarausfall sehr zu tun. Aber was man eben auch in der Schwangerschaft merkt, gerade am Anfang gibt es ein spezielles Schwangerschaftshormon, das nennt sich das HCG. Das, weil es auch insbesondere am Anfang so sehr steigt, kann auch mal schnell dafür sorgen, dass man eben starke Übelkeit bekommt, auch Erbrechen und diese typische Schwangerschaftsübelkeit gerade in den ersten Wochen der Schwangerschaft entstehen kann. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, die Hormone, die sorgen einfach dafür, dass der Körper sich auch auf die Geburt vorbereitet. Der sorgt dafür, dass das Herz schneller schlägt, das Herzminutenvolumen steigt, die Schilddrüsenhormone werden stimuliert. Die sind halt relevant dann wieder für das Baby. Es ist aber auch so, dass die Hormone dafür sorgen, dass insgesamt zur Geburt 500 Milliliter ungefähr mehr Blut im Körper vorhanden ist, was ja auch wahnsinnig schlau ist. All das machen unsere Hormone. Also die Schwangerschaft ist wirklich eine ganz besondere Zeit, was die hormonelle Situation für die Frau betrifft.
Wahnsinn, was unser Körper da alles mitmacht. Wie ist es dann nach der Geburt? Wie lange dauert das ungefähr, bis sich mein Hormonhaushalt dann wieder eingependelt hat?
Das kommt dann wieder so ein bisschen drauf an, stille ich oder stille ich nicht? Denn es gibt auch ein Hormon, was in der Schwangerschaft sehr, sehr stark ansteigt. Das ist das Prolaktin. Das sorgt dafür, dass dann zum Beispiel in unseren Brüsten die Milchgänge wachsen und dass dann eben auch nach der Geburt, je nachdem, ob die Frau sich entschlossen hat zu stillen oder auch nicht, dann auch weiter nochmal stimuliert wird, wenn sie zum Beispiel stillt. Und dann dieses Prolaktin dafür sorgt, dass zum Beispiel meistens kein Eisprung stattfindet, ne? Weil der Körper sich erstmal von der vorherigen Schwangerschaft erholt. Wenn die Frau sich aktiv entschieden hat, nein, ich möchte gerne abstillen, ändert sich da die hormonelle Situation auch nochmal wieder und dann kann sie theoretisch auch im nächsten Zyklus schon wieder schwanger werden, ne? Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Grundsätzlich ist es eben sehr abhängig davon, still ich nicht. Und man sagt aber so, 8 Wochen nach der Geburt ist zumindest, was die Rückbildung den Körper betrifft, abgeschlossen. Genau.
Ist das so ein Urban Myth, dass Frauen dann erst wieder schwanger werden können, nachdem sie abgestillt haben? Oder sind Frauen dann nicht vielleicht doch auch ein bisschen empfänglicher noch?
Ja, also grundsätzlich ist es so, Stillen ist kein Verhütungsschutz. Mhm. Großes Ausrufezeichen. Man kann durchaus einen Eisprung haben, ohne dass man eben im Vorfeld eine Periode gehabt hat, ne? Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nichtsdestotrotz ist es häufig so, dass aufgrund des Prolaktins, was eben ausgeschüttet wird, das ist dieses Hormon, was dafür sorgt, dass eben Milch kommt, schon das ganze andere hormonelle System so unterdrückt, dass in der Regel weniger oder keine Eisprünge stattfinden. Aber nochmal, Stillen ist kein Verhütungsschutz. Man kann sofort wieder schwanger werden, ganz genau.
Ja, habe ich im Freundeskreis auch einige, wo dann die Geschwister nur so 1,5 Jahre auseinander sind.
Ja.
Wie ist das mit den Wechseljahren? Was passiert da mit unserem Körper?
Ja, auch sehr, sehr spannende Frage, weil da auch viel zu wenig drüber geredet wird. So Wechseljahre ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen vielleicht kommt es jetzt mehr, aber irgendwie doch lange irgendwie tabu, weil da keiner drüber reden will. So, ne? Grundsätzlich kann man sagen, Wechseljahre sind wie so eine zweite Pubertät. Es ist so, der Östrogenspiegel, der fällt eben deutlich ab, was die häufigen Beschwerden machen, sowas eben wie Stimmungsschwankungen, dass man gereizt, da ist viele Frauen sagen auch, boah, also Situationen, die früher für mich Alltag waren, bringen mich auf einmal auf die Palme. Einige Frauen haben dann auch wieder dieses Kopfschmerzen, zumindest zum Zeitpunkt, wenn dann das Östrogen initial stark abfällt. Aber auch so dieser Klassiker wie Hitzewallungen, Herzrasen, Schlafstörungen, das sind eben alles Beschwerden, die in der Menopause auftreten können. Und die sind eben bedingt durch den Östrogenabfall. Und man muss dann schon auch sehr darauf achten, wann findet denn die Menopause statt. Ist das eher früher oder eben zu einem normalen Zeitpunkt, was so um die 50 wäre, dass man eben auch bedenkt, wenn man sehr früh schon in die Menopause gekommen ist, da eben auch drauf zu achten, dass man auch was für seine Knochengesundheit tut. Denn das Östrogen ist auch sehr, sehr wichtig für unsere Knochen. Und wenn wir eben schon frühzeitig einen Abfall des Östrogens haben, dann muss man auch daran denken, weil das Östrogen auch auf unsere Knochen wirkt.
Und wie ist das mit Lebensmitteln? Es gibt ja Lebensmittel, die sind, glaube ich, ein bisschen östrogenanregend oder östrogenähnlich, Stichwort Soja, meine ich, gelesen zu haben. Hilft das dann in der Menopause?
Ja, das ist so ein Mythos, ne? Dass viele dann glauben, oh, muss ich nur einfach ganz viel Sojaprodukte essen und dann habe ich keine Hitzewallung mehr. Das wird man nicht so ganz schaffen. Auch hier gilt es wieder, ne? Leide ich, habe ich einen Leidensdruck, ist meine Lebensqualität deutlich reduziert, dann macht das durchaus auch Sinn, dort Hormone zu nehmen. Auch hier muss man sagen, da hat die Presse einfach böse gewirkt, dass da ganz viel Unsicherheit gekommen ist und die Frauen sich nicht trauen, Hormone zu nehmen, weil sie sagen, was ist, wenn ich jetzt ein Jahr Hormone nehme, dann kriege ich Brustkrebs. So ist der Kausalzusammenhang definitiv nicht. Wenn man jetzt sehr lange Hormone nimmt und vielleicht die auch irgendwie eher nach der Menopause, dann kann das durchaus mal passieren. Aber wenn man eben in die Menopause kommt und die Hitzewallungen und das Herzrasen und diese Schlafstörungen entstehen, dann ist das durchaus in Ordnung, legitim, sich dort Unterstützung zu holen, eine Hormontherapie anzunehmen. Da braucht man kein Risiko oder keine Angst haben, da sich einem Krebsrisiko auszusetzen.
Ja, vielen Dank, Johanna. Ich habe heute viel gelernt über unseren Menstruationszyklus, quasi einmal von Anfang bis Menopause. Für weitere Informationen verlinke ich euch einmal Johannas Instagram-Account in den Shownotes. Schön, dass du da warst, Johanna. Vielen Dank für deine Zeit.
Herzlichen Dank, liebe Schü. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es großen Spaß gemacht und für euch und euer Projekt alles Liebe und Gute.
Wirkstoffwunder.
An dieser Stelle kommen wir, wie auch schon letzte Woche, zu unserer wechselnden Kategorie. Letzte Woche war es die Frage aus der Community. Heute erkläre ich euch einen Inhaltsstoff und das ist diesmal Ashwagandha. Ashwagandha ist eine Wurzel, die in der ayurvedischen Medizin schon seit Jahrhunderten verwendet wird. Diese Heilpflanze ist bekannt für ihre beruhigenden Eigenschaften und unterstützt die Fähigkeit des Körpers, mit Stress umzugehen. Ashwagandha kann auch zur Steigerung der Energie, zur Verbesserung des Schlafs und der Stärkung des Immunsystems beitragen. Damit unterstützt Ashwagandha einen ganzheitlichen Ansatz zur Steigerung des Wohlbefindens. Am häufigsten wird Ashwagandha in gemahlener Form, also als Pulver, als Nahrungsergänzungsmittel verwendet. So zum Beispiel auch bei HerOne in unserem Produkt No Drama. Das war's auch schon mit der zweiten Folge von PMS Podcasting My Sanity. Damit dieser Podcast auch von anderen gefunden werden kann, klickt auf Folgen und abonniert die Glocke. Vielleicht teilt ihr noch die Folge mit FreundInnen oder in sozialen Netzwerken, das würde mir sehr helfen. Wichtige Infos findet ihr in den Shownotes und ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.